AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Ein Tag, zwei Bühnen, eine Mission. Europas Finanzsystem wieder stark machen. DigiFin 26. Am 10. November im Kosmos Berlin. Politik, Finanzwirtschaft und Tech an einem Ort für einen Tag, der die Richtung gibt. Wir reden über die großen Linien der nächsten Jahre, über Resilienz und Vertrauen, über Innovation und Souveränität, über Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Jahr schon bestätigt und mit dabei Thomas Jatzombek aus dem Digitalministerium, Steffen Jentsch von der Solaris, Mark Branson von der BaFin, Fritzi Köhler-Galb von der Bundesbank und Simone Löfgen von der Commerzbank, um nur einige zu nennen. Auf zwei Bühnen die großen Diskussionen und die konkreten Lösungen und in der Netzwerkfläche die Kontakte, aus denen vielleicht morgen Projekte werden. Und zum Finale wird es festlich. Der Award Fintech des Jahres holt die Pioniere und die jungen Talente der Branche gemeinsam auf die Bühne. Also, worauf wartet ihr? Sichert euch euer Ticket für die DigiFin 26 und mischt euch ein in die Debatte, die unsere Finanzzukunft prägt. Ihr wollt aktiv und visibel vorangehen? Dann werdet Partner oder Sponsor und gestaltet die Agenda von Anfang an mit. Mehr Infos auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer, ich musste gerade nachfragen, 67 von AI in Finance, unserem wohlgehörten und geliebten Podcast bei Payment & Banking. Heute nochmal mit einem Gast. Ich freue mich sehr, in einer illustren Runde zu sein. Der Gast bist nicht du, lieber Sascha, sondern der liebe Christian Steiger, Geschäftsführer von Lexware. Ich bin mir ziemlich sicher, da draußen die Menschen haben Christian schon gesehen und gehört. Wir kommen gleich auch dazu, wo wir Christian überall herkennen. Aber zunächst einmal in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Lieber Christian, wo bist du gerade? Wie geht's dir?
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich richtig auf euch zwei und das Gespräch. Ich bin in Freiburg. Da ist auch unser Headquarter sozusagen. Da lebe ich auch und wohne ich. Auch habe heute Morgen meine Tochter zur Schule gebracht, wie eigentlich jeden Morgen, wenn ich nicht gerade irgendwo rumtingel. Das genieße ich immer sehr. Dann gehe ich hier rein. Der erste Kaffee, den ziehe ich mir hier. Und dann geht's so los. Also ich bin schon so 2 Stunden am Start. Jetzt ist ungefähr 9, glaube ich. Ich bin sehr früh immer morgens hier.
Sascha, ach, ich muss dich auch fragen, wie geht's dir?
Du, geht's wie immer. Fantastisch. Mein lieber Mike, wenn ich dich sehe und vor allem besonders Christian, wir haben halt irgendwie bereits den gesamten Lachstoff im Vorgespräch halt irgendwie schon abgefeuert. Nee, ich freue mich auch. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein paar mehr wirklich illustre Gäste bei uns haben. Und immer, also Christian und ich, wir kennen uns noch nicht so gut. Wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, bei irgendeinem Fancy Dinner in Hamburg bei der OMR gesehen, saßen leider nicht am gleichen Tisch. Vielleicht war es auch gut so für den Abend. aber immer, wenn wir uns sehen, haben wir Spaß. Und es gibt vor allem super geile Themen, an denen du arbeitest, sowohl mit Lexware als auch tatsächlich irgendwie so der andere Christian. Und ich finde es, also ich habe richtig Bock auf die Folge und ich würde sagen, wir tauchen gleich mal so ein bisschen ein, was du so machst, was Lexware macht und vor allem, was das mit AI in Finance zu tun hat.
Genau, und bevor wir das machen, ich liebe ja die Anekdote, weil das in den letzten Wochen, glaube ich, vielleicht sogar wenigen Monaten so ein bisschen viral gegangen ist. Also ich mache Instagram auf und sehe Christian dich tanzen. Also nicht, dass ich das nicht genieße, dich tanzen zu sehen, aber es war für den Moment ein bisschen erschreckend, überraschend, nicht erschreckend, die Korrektur. Und es gibt eine Connection, die ist relativ alt, weil du kommst, oder dein Hobby zumindest in der Vergangenheit war Musik. Und da gibt es eine schöne Anekdote. Du bist ein bisschen berühmt durch einen sehr bekannten Freizeitpark, nämlich den Europapark. Da hast du ein Stück komponiert. Erzähl mal, wie es dazu kam. Also das müssen wir hier einmal raushauen.
Okay, also das ist tatsächlich alt, man muss sagen, jetzt dann fast 30 Jahre, wo das gebaut war. Das ist wirklich alt. Das war so die 90er. Mich hat schon immer Rechner fasziniert, daher kommt es eigentlich. Jetzt kann man sagen, was hat das mit Musik zu tun? So die ganz alten Hasen, die vielleicht zuhören, erinnern sich dran, es gab mal sowas wie ein Atari ST und dann gab es eine Sequencer-Software, so hieß das, über MIDI, hat mir Geräte angesteuert, Cubase. Und dann gab es das irgendwann auch für den ersten PC. Das war so aber die Zeit der 386er, so ungefähr muss ich es mal vorstellen. Und da hatte ich so mal das erste Keyboard mir nach einem Sommerferienjob kaufen können. Hat halt immer nicht so geil geklungen, ne? So ein Keyboard, so ein MIDI-Keyboard ist so, das heißt nicht eine Bassdrum oder so ein Kick, wie man das will, wie es in Hause Techno klingen muss, auch in der Zeit. Und dann habe ich aber jemanden kennengelernt, damals den Ben, und dann konnten wir immer Wochenends in so ein sehr professionelles Studio. Die hatten alles, also eine 24-Spur-Bandmaschine, die ersten Tascam-Digitalgeräte, dann alles, was das Herz begehrte, was Analog-Synthes angeht, also die auch in dem Song stattfinden, komme ich gleich drauf. Aber es war halt noch alles analog. Das heißt, man muss sich vorstellen, Patch-Bay-Kabel setzen, Mischpult einstellen, Geräte alle einzeln laden, Hall-Effekte wieder richtig einstellen, alles von Hand. Das heißt, bis man arbeiten konnte, man locker 2,5-3 Stunden rum, bis überhaupt mal losging. Wir hatten immer halt nur den Sonntag, da durften wir im Rhein in dieses professionelle Studio. Da haben wir unser eigenes Zeug gemacht, da kam dann so der erste Release, das war so 97, glaube ich. Waren wir super stolz, damals gab es noch World of Music, sind wir da rein und haben halt die zum ersten Mal eine Vinyl in der Hand und die eigene CD, das war natürlich schon, war viel wichtiger, als ob man es dann mit Geld macht oder so, das war gar nicht so der Anspruch. Und dann kam irgendwann der Studiochef und hat gemeint, ihr seid ja mal umsonst drinnen, aber jetzt brauche ich euch mal, der Europapark, der hat viel für den Europapark gemacht, da macht er eine neue Achterbahn, die Euromir, und da braucht er mal irgendeine Sequenz für diese Fahrt. Und ehrlicherweise war das dann, hatten wir nicht so Bock drauf, weil wir wollten ja unser Zeugs machen, wir wollten noch Mainstream machen. Also gehört haben wir eher so Underground-Zeugs, man war ja cool und so, ist ja klar. Aber wir wollen schon Mainstream, wir wollen schon, das Ziel war schon irgendwas zu machen, was kommerziell auch erfolgreich ist. Das wäre ganz offen, ganz klares Ziel gewesen. Also, ich hätte auch 1, 2 Polizei gemacht, kam da nicht auf die Idee. Und dann haben wir eigentlich eher widerwillig so vielleicht maximal eine Stunde diesen Riff da reingehämmert, also die Mellow-Sequenz. Und es war ja, und dann wurde es in Sequenzen aufgeteilt. Die wurden dann in einzelnen Sequenzen diese Bahn eingebaut. Da fährt man so eine Spirale hoch in einem Turm. Und damals wurde es in E-Proms reingeladen. Da gab es ja keine CD-Player oder sowas. Das heißt, es wurde dann Sequenz für Sequenz einzeln da reingehämmert. Und das kam dann richtig gut an. Also die Leute sind ja brutal darauf abgegangen. Und dann wurde erst ein Stück produziert. Dann haben wir ins
Studio. Die Geschichte ging ja dann zu Ende, weil es abgestellt wurde, die Bahn abgebaut wurde oder neu aufgebaut wird.
Genau, also dann war das fertige Stück, eine LP produziert, Department M, Tochterfirma von Viva, hat ein Video mitgedreht, das war dann schon richtig ernst alles so, schon damals, hat aber nicht voll durchgestartet, aber wir hatten schon richtig viel Verkäufe und so, das war schon auch nett und es wurde auch relativ bekannt und jetzt genau, dann kam dieses Announcement vom Park, dass die Euromir abgerissen wird, was Neues gebaut wird. Und dann ist es schon, glaube ich, kann man sagen, viral gegangen. Das Reel, wo du da ansprichst, was du, armer Mensch, mich da hopsen hast gesehen, das wurde wirklich absolut organisch, fast 4,2 Millionen Mal aufgerufen. Und insgesamt ist halt das Tolle, dass man sieht, was Musik erreichen kann in der Kombination, weil die Leute sagen, die Musik ist wichtiger als die Bahn, das ist ja verrückt, oder meine Kindheit. Also ganz vieles begleitet und vor allen Dingen 1, 2, 3 Generationen. Und das macht uns natürlich, ich habe zusammen mit einem Freund damals gemacht, extrem stolz, weil sowas kannst du nicht kaufen oder sonst wie. Das ist halt schön. Also insofern, ja, war das eine ganz tolle Zeit, das mitzunehmen. Und danach haben wir auch noch viel gemacht. Wir waren auf der Café Del Mar, waren ja drauf, auf der Dream Dance. Also alle, wir hatten so sehr viele Releases in der Zeit. Aber es hat auch nicht gereicht, davon zu leben. Also ein richtiges Business ist nicht draus geworden. Der Traum aber konnte da. Das hängt
sicherlich auch vom Lebensstil dann auch ab. Ja. aber neben der Tatsache, dass du berühmter Musiker und Tänzer bist, schöne Geschichte. Lass uns mal die Brücke schlagen zu dem, was du eigentlich jetzt machst. Du bist ich glaube seit 20 oder sogar noch länger bei Lexware jetzt. Also wir waren ja mal quasi sozusagen im Wettbewerb, ich damals bei Budata, andere Position und du Lexware und bist jetzt Geschäftsführer von Lexware. Und wenn man von Lexware hört, ist der erste Gedanke, also jetzt kenne ich Lexware ein bisschen besser, aber damals schon sehr stark natürlich Solo-Selbstständige, kleinere, mittelständige Unternehmen und vor allem solche Sachen wie Finanzsoftware und Buchhaltung.
Mhm.
Du darfst das ruhig kommentieren.
Ja, mache ich gerne. Hast du auch genau richtig beschrieben. Also mir ist immer wichtig, ein paar Zahlen da loszuwerden. Und zwar nicht von unserem Business, können wir auch gerne drüber reden, aber sondern diese Wichtigkeit dieser, und Zielgruppe ist ein doofes Wort, finde ich, also dieser von unseren Wunschkunden und Kundinnen. Das sind über 4 Millionen in Deutschland, die sozusagen solo-selbstständig, Kleinstunternehmen und Kleinunternehmen sind. So werden die gerade aufgeteilt. Kleinstunternehmen, seit 2016 wird es so aufgeteilt, sind 0 bis 9 Mitarbeiter und Kleinunternehmen 10 bis 49. Aber auch die Zahlendimension, 4 Millionen insgesamt. Von 10 bis 49 reden wir nur noch von ungefähr 390.000. Also die große Masse.
Der größte Teil ist tatsächlich der Bunde.
Das ist ein ganz genau. Und das ist auch die, wo wir ganz besonders unterwegs sind, ist schon immer von Haus aus, von der Lexware. Und wir wollen, haben da eine Mission hinten dran, die heißt für uns Unternehmertum einfach machen. Wir wollen Unternehmertum einfach machen. Dazu gehört halt, da hast du schon die ersten Punkte gebracht, das ist so unser Why. Wir kennen alle wahrscheinlich den Simon Sinek Talk. Unser Why ist Unternehmertum einfach machen. So, how? Wir wollen euch eine super gute Lösung bringen. Die kann aber, ob super gut ist, kann natürlich der Kunde, Kundin bewerten. Wir können es ja behaupten, aber das ist ja nichts wert. Es muss ja von denen kommen. Und wir wollen Sichtbarkeit geben. Vielleicht sprechen wir nach Auto, warum? Weil die werden nicht gesehen. Obwohl es 4 Millionen sind, die 12,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen beschäftigen. Das ist das Rückgrat Deutschland. 97% aller Unternehmen in Deutschland sind genau dort. 97%. Also wenn wir vom Rückgrat sprechen, es ist das. Das ist auch das Innovativ und so weiter. Und das war's, was wir da machen, ist tatsächlich von Lohnbuchhaltung, Geschäftskonto, Rechnungsstellung, Wawi zum gewissen Grad. Das bieten wir alles an. Aber mit dem Ziel, weil es ganz wichtig, wir wissen, das, was wir anbieten, will kein Schwein von denen. Niemand will Buchhaltung machen. Niemand will Lohnbuchhaltung machen. Niemand will Zahlungsabgleich machen und so weiter. Vielleicht der Buchhalter, die Buchhalterin, aber das ist auch kein Zukunftsjob, will ich auch ganz klar sein. Es wird automatisiert werden. Das haben wir uns schon sehr lange auf die Fahne geschrieben. Da gehen wir weiter, immer weiter, weil wir eben wissen, es will keiner machen. Also versuchen wir, das möglichst wegzuhalten zum Kunden. Das ist so der eine Ansatz. Und der andere Ansatz, gerade im Kontext AI und Finance, ist natürlich, wie schaffen wir es? Wir nennen es intern als uns Beziehungsmacher, Berater. Nach außen ist es mehr so ein bisschen unter dem Wort des Lena-Prinzip und so weiter. Also wie schaffen wir es, Unternehmertum einfach zu machen, auf einem ganz anderen Level, wo man uns als Lexware vielleicht heute noch gar nicht sieht. Man, ja gut, die machen also ein bisschen Buchhaltung und da Rechnungsstellung. Aber können die mir vielleicht auch ganz anders helfen in meinem Unternehmen, wo ich jetzt stehe? Themen wie die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt treffen. Weil das ist ja das, was Unternehmertum ausmacht. Die wollen Zukunft gestalten. Und wir gucken heute alle zurück. Das betone ich immer. Eine Bank guckt in Echtzeit und zurück. Meistens dann nur auf die eigene Bank. Nicht mal mehr auf mehr Konten. Eine Buchhaltung guckt Quartal, Halbjahr, Jahr zurück. Die Steuer guckt 1, 2, 3 Jahre zurück. Der Steuerberater macht den Jahresabschluss, also ein Jahr zurück. Ja, man braucht Daten, um nach vorne zu gucken. Zukunft braucht Herkunft, bla bla bla. Aber keiner kümmert sich eigentlich drum. Ja, aber ich will doch was gestalten. Und da braucht man das vielleicht, aber wir tun das alles nicht. Und das ist ganz abstrus eigentlich, weil ich glaube, der Markt hat sich so ausgerichtet, weil die Anbieter irgendwie das so definiert haben. Dann hat es keiner mehr hinterfragt. Und das wollen wir durchbrechen, dass wir sagen, wir müssen dorthin kommen, weil wir haben zu wenig Gründer und Gründer in Deutschland. Jetzt sind es zwar wieder ein bisschen mehr, wenn die Zahlen gerade anguckt, 96.000 Gründer, Gründerinnen in Deutschland letztes Jahr. Das sind mehr als in den letzten 10 Jahren vom Wachstum her. Aber, ich sage es auch mal gerne auf Talks, es muss uns bewusst sein, 2/3 davon sind Nebenerwerb. Das heißt, die machen das vielleicht, ich sage ein bisschen Unterstellung, weil sie irgendwas noch dazu brauchen, weil es nicht reicht, neben dem Hauptjob, das machen die dann samstags und abends. Und nur 1/3 ist Vollerwerbs und diese Zahl geht zurück. Oder wenn wir sagen, toll, Startups, freut mich auch, aber Startups reden wir von 3.500 ungefähr. Ja, genau. Die werden Deutschland, das ist nicht die Masse, die brauchen wir, um Gottes Willen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir auch die andere Seite machen, neben guten Lösungen, hoffe ich doch. Sichtbarkeit geben, weil wir eins gelernt haben, wenn wir die sichtbar machen, und das wollen die auch, dann sind es Vorbilder. Dann sage ich mir vielleicht auch, hey, ich will's. Und da hoffe ich, dass ihr mithelft, dass alle mithelfen in dieser Gesellschaft, Selbstständigkeit zu feiern und nicht mit Angst zu belegen oder Frust oder bist du verrückt, die selbstständig bist, was das heißt, du bist ja schon halb im Gefängnis und das ist ja das Normale. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ein Freund fragt, hey, ich will mich selbstständig machen, dann also, bist du verrückt. Und auch dieses Wording, den sicheren Job verlassen, das klingt ja so wie, und jetzt in den Tod. Und alle, die wir kennen, die erfolgreich haben, ja, und alle, die wir selbstständig, und alle tollen Firmen, die mir gerne zitieren, hat ja irgendwann ein Mensch gestartet. Und wir wissen doch alle, die ganz Großen, umso größer wird, wie schwer es dann fällt, Innovation zu zeigen. Das kommt doch wieder von diesen Ideen, von denen, die das Thema machen. Und gerade in Deutschland haben wir nur eins. Wir waren mal Dichter und Denker, oder wie man so schön sagt. Wir haben ja keine Ressourcen in dem Sinne. Weiß ich, seltene Erden, Öl oder sonst. Wir haben ja nur hier unseren Kopf. Wir müssen doch genau dort wieder jetzt hinkommen. Und dann die Brücke zu schlagen, ist vielleicht die KI die beste Chance, die wir jetzt gerade mal jemals wieder hatten. Aber so eine Chance muss man halt auch nutzen und ergreifen und vielleicht nicht nur drüber sprechen oder regulieren, weil dann werden es andere nutzen. Und das in den Geschwindigkeiten, wo wir uns gerade bewegen, halte ich das für brandgefährlich gerade, was ich so sehe.
Ich glaube, dieser Ausblick aufs Unternehmertum, das ist noch was, wo wir uns auf jeden Fall auch gleich noch ein bisschen tummeln werden, um so ein bisschen auch uns an den Zahlen abzuarbeiten. Und was heißt denn das auch in einer AI-Zukunft, in einer vielleicht auch agentischen Zukunft, aber nochmal diese Brücke aufgenommen. Ne? Also ich habe mich auch im Vorhinein nochmal gefragt, was machen wir mit dir hier eigentlich, Christian? Ne? Also ich habe dich kennengelernt auch als der Lexwearer, und das ist halt diese Buchhaltungssoftware. Und auch damals in den Unternehmen, die ich mitgegründet habe und auch als Geschäftsführer führen durfte, war das immer, boah, das war der Tod, ja. Also immer langweilig, ne? Irgendwie Rechnungen, Zahlungsströme, Liquid, Cash-Position, Steuern sowieso, Lohnbuchhaltung und Co. Dann kommen Mahnungen und dann so nervige Kunden und Partner sowieso noch, ja? Wenn ich das aber alles quasi mal zusammenfasse, dann denke ich natürlich, dass Lexware neben Banken, aber vor allem ihr ja auch eines so der spannendsten Datenschätze habt, die es so gibt, ne? Und damit genau auch diese Datenbasis, auf der dann autonome AI-Agenten überhaupt irgendwann auch sinnvoll arbeiten können. Ne? Du hast dein Lena-Prinzip angesprochen. Ich glaube, das wäre total spannend, wenn du es gleich nochmal so ein bisschen einführst und dann auch uns erklärst, was das eigentlich ist. Aber wenn wir uns quasi anschauen, was auch die eigentliche Zukunft davon ist, dann ist es vermutlich gar nicht einfach die eigentliche Software-Komponente, über die du gesprochen hast, sondern es sind genau quasi diese Puzzlestücke aus AI, aus diesen sehr relevanten Daten, größtenteils Finanzdaten, und das Ganze aber wirklich auch in Workflows gebracht. Was ich total spannend finde, ist diese Perspektive, dass du sagst, Finance und all diese, ne, BWAs und Co., es ist alles rückwärts gerichtet. Und wenn wir jetzt aber sagen, dass quasi AI in Finance kann das zum ersten Mal wirklich auch vorausschauend, prognostizierend und sauber auch betrachten und nicht einfach nur als Wahrscheinlichkeit, sondern tatsächlich halt irgendwie mit Zahlen unterlegt. Also nicht hier ist deine BWA, sondern, ne, dir fehlen in 6 Wochen, weiß ich nicht, 20.000 Euro Liquid. Also oder noch spannender, ne, ich habe diese 3 Maßnahmen für dich vorbereitet, lieber Unternehmer Christian. Und ich glaube, genau das ist ja was Lexware zukünftig macht. Also von Reporting hin zu Prediction, zu Recommendation und irgendwann dann halt auch tatsächlich zu Action. Und das finde ich total spannend. Also auch für uns als Banken und andere Fintechs, die hier auch zuhören, was ist das für ein Entwicklungspfad, den ihr dann nehmt und den Banken vielleicht auch zukünftig nehmen sollten. Aber wie strickt ihr genau diesen Pfad aus dem Rückwärtsgewandten in die Zukunft hinein?
Das sind ein paar Themen, glaube ich, ganz gut. Also was heißt ganz gut, wo ich halt auch gut finde, ob es dann gut ist, muss die Zukunft zeigen, die ich eigentlich sofort unterschreiben würde. Genau, es geht natürlich immer ein bisschen um das Thema Daten strukturiert gehen. Ich habe vorher gesagt, wir sind ganz oft intern Beziehungsberater. Also es sind Beziehungs gibt's zwischen Menschen Interaktionen. Also jeder unserer Kunden und Kundinnen, die haben ja zum Beispiel einen Bankberater, eine Beraterin, Steuerberater, Beraterin. Kunden hoffentlich, damit sie Geld verdienen, Lieferanten, eine Beziehung zum Staat, das ist eher so, ich muss halt was zeigen, aber das ist halt so. Ja. Dann noch andere Systeme, vielleicht noch Privatleben und vielleicht sogar Mitarbeiter. Das ist so das typische Geflecht von Beziehungen. Die andere Form Beziehung sind nämlich die zwischen Daten, weil jetzt Daten haben, bei aller Freude über die generative AI, die auch sehr über unstrukturierte Daten ja schon Spannendes herausfindet. Wenn ich aber Kontext mitgebe, also Beziehung zwischen Daten auch noch verstehe, und das tut natürlich eine Buchhaltungslösung, die das schon strukturiert per Default aufbereiten muss und auch per Default 100% sein muss. Ist ja nichts deterministisch, was wir gerade sehen, ist ja 100%, also kein LLM wird 100% sein, derzeit zumindest. Vielleicht wenn die World Models kommen und so, die dann Physik können und wirkliche Rechenmodelle verstehen und die dann auch anwenden. Aber das, was wir jetzt gerade sehen, kann das natürlich nicht. Und unser Gedankengang geht genau dorthin. Du hast doch schön gesagt, wir sägen ja unseren eigenen Ast eigentlich ab. Wenn wir sagen, wir haben es voll automatisiert, ist ja das, was wir heute delivern, den Value, der ist ja dann weg, wenn man das mal weiterdenkt. Das macht dann vielleicht noch Spaß, wenn man Silicon Valley denke hatte, Winner takes it all, du hast Monopol, dann mag das noch Spaß machen. Sonst eher schwierig, das ganze Thema, weil du den Kundenaccess nicht mehr hast. Und uns sind die Kunden super wichtig, wollen den auch haben. Wir wollen bei den Kunden sein, weil alles, was Lex vertreibt, ist Kundenbedürfnisse. Und dann kommen erst Technik und alles andere. Und unser Weg jetzt dorthin ist sicher. Wir haben uns ja lange Gedanken gemacht, wie die meisten, glaube ich, wie können wir jetzt diese LLMs nutzen? Da war natürlich erstmal die super enthusiastisch. Guck mal, kann man draufschmeißen, dann könnte es einem schon beraten und sagt einem, was als nächstes kommt und so. Da haben wir schnell gemerkt, ja gut, das ist halt ja jedes Mal fast eine andere Antwort, weil halt nicht so nicht deterministisch und auch nicht immer so ganz genau und mal kommt was mal zu, mal nicht. Ganze Halo-Diskussion und so weiter. Aber das ist, da habe ich gesagt, die erste Form, das ist noch nicht das, was dem Anspruch einer Financial Software, die wir ja auch sind. Ne? Hier sagen wir Finance, was machen wir mit Christian heute? Ich sage, wir sind Finance pur. Aus der Bankensicht, die Bank denkt ja nur, Bank ist Finance. Nee, wir sind Finance, sag ich, weil wir machen Unternehmertum. Und das ist was, das ist ja super wichtig. Und da muss man aber auch 100% sein. Da will auch keiner sein Konto gucken und sagt, ich schätze mal, du bist ein bisschen im Minus, vielleicht auch morgen. Ja. Wir wissen es auch nicht so genau. Das ist ja, deswegen haben wir ja Beta draufgeschrieben. Das funktioniert nicht, bei uns ja auch nicht. Das heißt, wir haben ein Thema, da müssen wir sehr sicher sein, damit wir ein Thema breiter gehen können. Dann haben wir uns viel Gedanken gemacht, am Anfang kam das agentische Zeugs dann hoch und haben wir gedacht, ja gut, vielleicht ist es ja so das virtuelle Team. Und dann jetzt ganz nüchtern betrachtet, nee, eigentlich geht es nicht um KI, es geht auch nicht um Technologie, es geht eigentlich um die neue Art der Unternehmensführung, die ich jetzt machen kann. Und da kommt das Lena-Prinzip-Gedanke rein. Ich hatte das Glück, dass ich mal, wo ich so angefangen habe, hatte ich eine Kollegin, die war älter, die Lena. Und die hat mich immer so danach gefragt, was ist denn hier in diesem Meeting heute passiert, hast du mal drauf geachtet? Ich hätte da nie drauf geachtet, weil ich ja gar nicht diese Antennen hat, dass man überhaupt auf sowas achten sollte, sondern wie ist der Projektplan und irgend so ein Scheiß, habe mich an den Gantt-Diagramm, habe mich gefreut, das da malen zu können, irgendwie sie oder was ich, wie es hieß. Und die hat mir aber gezeigt, guck mal, du musst da anders drauf gucken, was hieß mal dieses Buch und jenes. Und die hat mir wahnsinnig viel gebracht, Gott sei Dank in sehr jungen Jahren, wo ich das noch gut aufnehmen konnte. Ich war auf der ersten, ich weiß nicht, ob ihr das hatte, so nach dem Abi oder am Studium, denkt man, hat ja jeden Tag drei Eimer Weisheit gesoffen und weiß alles besser. Dann geht man ins Berufsleben, dann ladet man erstmal hart. Das ist, glaube ich, auch gut so. Man merkt, oh Scheiße, ich weiß doch nicht so viel. Und ich war genau da drüber. Also ich war aufnahmefähig und nicht im Stadion mehr, dass ich denke, ich weiß, wie es läuft. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Und deswegen kommt der Name ein bisschen daher. Ich dachte, das wäre doch toll, wenn jeder sowas hätte. Und jetzt sind wir so ein Zeitpunkt, wo ich finde, da können wir jetzt hin. Und deswegen kommt das Lena-Prinzip ins Spiel. Und da ist ja die These hinten dran, das ist ein bisschen kryptisch, dass jeder eigentlich in Zukunft von den Kleinen so ein KI-Co-CEO an die Seite kriegt. Was meine ich damit? Heute als Kleinst oder kleiner Unternehmer, wir haben vorher gerade mit Zahlen gesprochen, die Majorität links schief, die haben 0 bis 3 Mitarbeiter, da sind die fast 2 Millionen unterwegs. Die müssen aber alles in einer Person sein. Die sind der CFO, die sind der CMO, die sind der Logistiker, die sind der Social-Media-Experte, die sind die Serviceeinheit, die sind auch die Putzkraft, wenn keiner kommt und so weiter und so fort. Man sieht schnell, das geht gar nicht. Das kann kein Mensch. Und ich habe jetzt von nichts geredet, was derjenige eigentlich tut. Weil der Bäcker will gerade Brötchen machen, der Florist will die Blumen schön machen, der Maler macht bei euch die Wohnung schön zu Hause, der Barista hat euch vielleicht morgen den Kaffee serviert. All die will der ja gar nicht machen. Und ganz wichtig, wir nehmen auch nichts weg in diesem Gedankengang, weil selbst wenn er Geld hätte, würde er keinen kriegen, der es für ihn tut. Aber jetzt kommt ja Gott sei Dank sowas wie eine KI ins Spiel, wo ich sage dann, hey, und deswegen auch Co-CEO, ich kann da jemanden plötzlich auf Augenhöhe haben, den ich, und jetzt kommt das andere Schlagwort dazu, unter dem ich das Lena-Prinzip bündel, den ich aber mandatiere und nicht prompte. Prompten ist in meinem Kopf kleine Aufgaben. Übersetze dies, schreibe oben eine E-Mail, fass mir den Text zusammen, mach mir ein Bild, mach mir ein Video, immer wieder aufs Neue. Also das Prompten ist sowas Einmaliges, mache ich halt immer wieder neu und freue mich vielleicht. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, ich sage nur, das Mandatieren ist für mich eine andere Nummer. Da komme ich jetzt eher in die Unternehmensführung vom Gedanken rein, gar nicht in KI. Für mich hat es 5 Bausteine. Das eine ist, und es ist nichts Neues, das kennen wir alle, die jemals in der Schulung oder Seminar waren. Und da wir alle schon mal auch bei Corporates unterwegs sind, waren wir das wahrscheinlich auch. Das erste klingt jetzt erstmal ganz banal. Was ist denn überhaupt mein Ziel? Was will ich denn erreichen? Dann, was ist denn der Rahmen, in dem sich diese KI bewegen soll? Dann, sind denn die Werte? Wie soll die sprechen? Wie soll die umgehen? Was ist die Tonalität, das ganze Thema? Dann, was ist die Eskalation? Das ist super wichtig. Als Beispiel, wenn ich sage jetzt, der darf Angebote schreiben, diese KI. Aber ab 2000 Euro eskalierst du immer zu mir. Das machst du nicht automatisiert. Und dann, ich hasse das Wort eigentlich in meinem Führungsverständnis, aber da ist es ganz wichtig, Kontrolle. Ich muss gucken, funktioniert's, weil, und jetzt sind wir ganz nah, wie bei Menschen und Mitarbeiterinnen. Durch Zutrauen entsteht Vertrauen. Und Zutrauen entsteht, indem ich leicht anfange, dann beobachte, wird es, passt es zu dem, was ich, mein Ziel, meine Rahmen, meine Werte, Eskalation, passt es, und dann fange ich an, weiterzugehen. Aber, und das werde ich auch oft gefragt, ganz wichtig, was nie verschwinden wird in meinem Kopf zumindest, und ich glaube auch in der Realität nicht, ist, die Verantwortung bleibt 100% beim Unternehmer, der Unternehmerin. Die kann ich keiner KI abgeben. Das ist auch gut so, um Gottes Willen. Weil ich kann nicht sagen, es lief jetzt alles schief und mit dem Angebot hat nicht geklappt, aber ich bin's gar nicht, weil die blöde KI war's. Das funktioniert nicht. Das ist ja meine Entscheidung, wie weit ich aufmache. Ich kann die ganz kleine Dinge machen lassen. Ich kann aber auch sagen, fange an mit der, über Unternehmensstrategie zu reden, über eine Preisdiskussion. Ne, du hast vorhin die Daten angesprochen. Wir können ja über sowas nachdenken, hoch anonymisiert natürlich. Wir sind ja GOD zertifiziert, BaFin reguliert und. Aber du kannst natürlich auch anonymisiert Daten bereitgeben. Was sind denn gerade die Preise, die auch bezahlt werden in Freiburg, in der Bäckerswelt, in der Floristenwelt, in der Friseurwelt? Was sind denn die wo jetzt gewachsen sind, wenn das denn mein Ziel ist? Ne? Ich habe von 4 Millionen gesprochen vorher, die selbstständig Kleinstunternehmen, die definieren Erfolg völlig unterschiedlich. Ne? Wir sind vielleicht alles aus Firmenkontexten höher, schneller, weiter, mehr Profit, mehr Umsatz, damit wir dann neu investieren können und so weiter. Weil in der Vielfalt dieser ganz vielen Kleinstunternehmen ist es völlig unterschiedlich. Der eine sagt, hey, ich möchte einfach, halt mir die Liquidität auf, keine Ahnung, 5.000, die brauche ich halt netto im Monat, damit ich meine Familie ernähren kann.
Aber lass uns doch mal vielleicht ein Stück zurückspulen, weil das, was du, also ich glaube, wir sind sowieso on the same page. Wir erleben natürlich auf der anderen Seite so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Also das, was du ja gerade beschreibst, mein Vater war selbstständig, ich kann das zu 100% unterschreiben, der wollte sein Business machen, der hatte keine Ahnung von Buchhaltung. Ist dann auch irgendwann aus Verzweiflung tatsächlich, dann hat er sich einen Buchhalter oder Buchhalterin gesucht, die hat das dann gemacht, das passt da auch alles, aber schöner wäre es gewesen, er hätte Geld sparen können. Aber jetzt erleben wir natürlich durch...
Und hätte sein Business dann verstanden, weil die Zahl ist ja nicht nur die Pflicht, sondern ist auch sau wichtig, nicht per Bauchzustand zu verstehen, was ist denn wirklich da, was kann ich denn tun, was habe ich für Optionen.
Ich kann mich an sein erstes Jahr erinnern, ich kann mich an sein erstes Jahr erinnern, wo er ganz vergessen hatte, dass er das Geld, was er einnimmt, nicht ihm alleine gehört. Ja, und hoch die Tassen und dann irgendwann hat sich das Finanzamt gemeldet. Und da waren die Tassen auf einmal nicht mehr ganz so hoch. Lernkurve, die man ja nicht machen muss. Und schönerweise gab es ja auch in der Vergangenheit Lösungen wie Kontist beispielsweise. Du erinnerst dich, die dir dann angezeigt haben, das Geld, was du hier auf deinem Konto hast, ist nicht dir allein. Aber auf die Frage, auf die ich zurückkommen möchte, ist, wir erleben natürlich jetzt gerade so ein bisschen die Kehrseite, nämlich das, was du gerade sagst, also große Plattformen, wir erleben unglaublich viel KI, also die Namen muss man ja gar nicht nennen. Und gefühlt, ich erlebe das zum Beispiel bei mir im Umfeld, jeder hat jetzt seinen eigenen Rechtsanwalt, ja, jeder hat seinen eigenen persönlichen Gesundheitsberater. Und es liegt natürlich auch nahe, also ich gestehe, als ich meine Steuererklärung angefangen habe, ChatGPT oder in meinem Fall Claude lief halt auch die ganze Zeit nebenher, ja. Und die Frage ist so ein bisschen, für euch als Lexware oder anders, ist die Gefahr, dass irgendwann alles nur noch in einer Plattform, das gilt übrigens ja nicht nur für Lexware, das gilt ja selbst auch für Banken, ja, also dass alles nur noch in der Plattform stattfindet und wir nur noch Datenlieferant sind, kann ja auch eine Rolle sein. Also dann muss man halt sich ein Businessmodell überlegen. Oder glaubst du, dass sehr wohl diese 1-zu-1-Verbindung, du hast es gerade gesagt, also ihr macht ja unglaublich viel beim Thema Vertrauen. Das ist ja auch, ich glaube, das, was euch fast unique macht. Ihr seid ja nicht nur irgendwie Anbieter von irgendeiner Lösung, sondern ihr versucht ja wirklich politisch aktiv, also oder anders vielmehr in der Lobbyarbeit ganz, ganz viel eben für diese Zielgruppe zu machen oder für die Menschen, die einfach sagen, ich habe hier ein Business aufgebaut. Und trotzdem zur Frage zu kommen, da passiert ja ganz viel. Mhm. Ist die Gefahr, dass irgendwann in ChatGPT und Co. und ob das jetzt ein Agent ist, das sind ja alles dann am Ende Agents, stattfindet? Oder seht ihr das gar nicht so verbissen oder so dramatisch?
Ich sehe es ehrlich gesagt tatsächlich nicht so dramatisch. Ich kann leider Gottes auch nicht in die Zukunft gucken. Dann wäre ich ja immer hier, dann hätte ich ja irgendwann welche schlaue Entscheidung getroffen in der Vergangenheit. Aber weil das ist ja wie
noch
immer.
Achterbahn.
Genau. Aber diesmal anders egal. Also ich glaube, also gerade in der Software, wir hatten in 80er gab es DOS, 90er gab es Windows, wer das noch kennt, dann gab es in den 2000ern war es dann so, die kam dann die Online-Welt, wenn man das mal so in 10-Jahren-Zyklen sieht, 2010er Jahren kam es dann die großen Plattformen, also GAFA war damals die Abkürzung, ihr euch bestimmt, Google, Amazon, Facebook, Apple, kein Microsoft, keine Nvidia und Co. Jetzt 2020er sind wir so mitten dieser AI-Welle. Ich liebe Geoffrey Moore, Sohn zu Wind, da stellen wir unser ganzes Unternehmen danach. Der nennt es immer Catch the Next Wave, die dich halt betrifft. Und logisch, wenn man jetzt, und das ist gerade das, wo wir, glaube ich, alle uns schwer tun, nichts dort macht und ich warte mal ab. Aber das hat auch schon davor, hätten wir in der Cloud zu spät gestartet, wären wir wahrscheinlich nicht mehr da. Es geht ja darum, wie kann ich das jetzt nutzbar machen, um die uns bekannten Kundenbedürfnisse noch besser zu erfüllen. Das ist das Ziel. Weil, du hast schon recht, viele haben das nebendran, viele verlieren sich sogar schon fast drin, so wie früher in der Web 2.0, kennt ihr das noch? Dann ist man so lost in und wird so peaky und den Scheiß, geht da rein bis ohne Ende. Wir reden aber hier von Menschen, die haben dafür nicht so viel Zeit. Ich sag's jetzt mal so, ich behaupte nicht, dass wir alle Zeit haben ohne Ende, aber vielleicht auch den Spieltrieb, die Lust. Und die wenigsten Menschen, ich schließe mich da voll ein, können gut mit Veränderung. Wir hassen Veränderung. Ich mache immer dasselbe Spiel. Wenn ich zu euch sage 2+2, dann könnt ihr nicht verhindern, dass ihr 4 im Kopf habt. Ich sage 6+4, könnt ihr nicht verhindern, dass ihr 10 im Kopf habt. Wenn ich sage 3027 mal 768, dann fangt ihr erst gar nicht an zu rechnen. Weil, ja, logisch, weil dein Hirn ist immer auf dem Energiesparmodus. Das will das nicht. Das ist, Veränderung ist sau anstrengend. Das zweite ist, wir sind wahnsinnig schlecht, gut zu formulieren, was Ziel ist für uns. Also helfen, was ich vorher beschrieben, Mandat. Das ist nicht geschenkt. Die meisten können das gar nicht gut. Allein das schon eine super Unterstützung zu geben, gemeinsam rauszuarbeiten, wo will ich denn wirklich hin? Und nicht, in welches Rabbit Hole stürze ich mich und glaube dann alles. Das ist ja nicht das Ding. Und Geschäftsprozesse sind ja nie so, wie früher in den Apps, die ersten Apps waren ja alles so Single-Apps. Erinnert euch auf den iPhones dieser Erde? Das haben die auch super gemacht. Das ist auch jetzt wieder so. Kleine Apps bauen, die was spezifisch Lösung, das ist gewiped und weiß was ich wie. Ob dann gut, sicher, nochmal eine andere Frage, lassen wir es mal außen vor. Aber wenn das komplexere Zusammenhang, wo Menschen mit ins Spiel kommen, wo Entscheidungsdinge mal komplex werden, weil sie nicht deterministisch sind und so weiter, da sind so viele Themen drin. Dann die ganze Regulatorik-Zeugs. Also selbst wenn du es jetzt gebaut hast, ja, was willst du jetzt damit machen? Das heißt, es geht ja gar nicht so arg um die Software-Coding als solches. Also wenn ich gucke, wo unsere Energie reinfließt, ganz ehrlich, ja, wir bauen auch viel Software, aber das Drumherum sicher zu halten, stable zu halten und so weiter, ist eine ganz andere Nummer. Und es kann schon halt kommen, dass es in 5 Jahren eine KI gibt, die wirklich eine Software-Stack baut, wie zum Nextware Office, wo wir heute über 450.000 Unternehmen plus Mitarbeiter und so weiter handeln. Das ist ein Technologie-Stack. Ich glaube, das dauert noch. Aber selbst wenn, wer nimmt den ab? Wer sichert ab, dass das jetzt kontrolliert ist? Wer die ganze Welt, die Zertifikate und so weiter? Plus, es baut doch nicht jeder für sich sowas selber. Irgendwann wird es ja Vertrauensfragen geben. Glauben wir fest, das vorher angesprochen, deswegen, wir sind gar nicht politisch aktiv, wir sind für die Zielgruppe aktiv. Wir sind brutal unterwegs mit unserem ganzen Tell-Your-Story-Approach, diese immer wieder sichtbar zu machen. Die sind's, die machen's, die bringen die Innovation. Aber der, wo daheim die Brötchen backt, ich weiß bei dem Beispiel, die Blumen bindet, geht die mal besuchen, frag mich, wie viel Zeit die mit KI verbinden. Die werden maximal ein paar Prompts, das können die gar nicht. Oder frag sie doch mal, was ist denn, es ist so was, ich rede mit denen so gerne, ich würde am liebsten 4 Millionen Geschichten erzählen, aber frag die mal den Why, frag's euch mal, warum, Mike, machst du das, was du tust? Warum, Sascha, machst du das, was du, das muss man erstmal.
Teil der Antwort würde dich verunsichern.
Verstören wahrscheinlich, aber gut. Das ist, aber wisst ihr, darum geht's, und genau deswegen sind die 5 Bausteine so easy, klingen jetzt ja, die sind noch nicht neu. Es geht darum, sie sind anders orchestriert, und ich merke, wenn du das machst, auch mit der R und da weiterentwickelst, dann kommst du an den Level, und es ist halt nicht dieses einmal zack, wie ein Prompt, das muss sich weiterentwickeln. Das ist nicht einmal ausgefüllt und jetzt mache ich das. So, da gehen plus die technischen Möglichkeiten besser. Deswegen bin ich fest überzeugt, wir müssen ja die Welle natürlich auch nehmen. Das ist auch gerade gar nicht so einfach, weil wir immer sehen, wir sind eine Finanzlösung. Wir müssen 100% sicher sein. Das heißt, wir lassen natürlich auf gar keinen Fall irgendein LLM irgendwas rechnen. Das heißt, wir scopen halt brutal. Das heißt, wenn sobald es in Berechnung geht, ist das keine KI. Als Beispiel. Also, es sind so die Themen, die uns treiben, ja.
Genau, super, danke, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich habe so ein bisschen dieses Lena-Prinzip auf eurer Website angeschaut, und da gibt es ja auch so unterschiedliche Geschichten zu diesem Framework, was du so ein bisschen geschrieben hast, und ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, gab es Kim, ich hoffe, Kim ist
ja
nicht, oder, vielleicht ist Kim genau fiktiv, vielleicht auch nicht, und Kim sagt aber, ich glaube, das ist das Zitat, was du aufgeschrieben hast, ich habe die Company gegründet, um frei zu sein, und jetzt bin ich, keine Ahnung, Gefängnis oder mehr Gefangener, als ich vorher war. Und das finde ich so ganz interessant. Und du beschreibst ja auch dieses Framework grundsätzlich, dass die KI quasi zum Co-CEO wird, ja, und mich halt irgendwie von lästigen, nicht nur Einzelaufgaben, sondern tatsächlich gesamten Mandaten befreit. Wenn wir jetzt aber, und wir reden ja die ganze Zeit über Finance, ne, und Finanzentscheidungen,
leben ja von Compliance, von Nachvollziehbarkeit, von Auditierbarkeit, also eine Art von Revision und auch einer Verantwortung. Und wir also auch, ne, ich als ehemaliger Gründer und hoffentlich werde ich es irgendwann wieder, spreche auch mal davon, Verantwortung ist am Ende nicht delegierbar. Das habe ich ganz offen mal gesagt. Und deswegen komme ich zu dieser Frage natürlich auch, wie autonom darf so eine KI dann aber auch werden in dem Feld, wo ihr euch bewegt? Wenn wir über Prioritäten sprechen, über Optionen, über nicht nur Handlungsvorschläge, sondern auch über Entscheidungen, ob in der Vorbereitung oder tatsächlich dann auch in der Exekution. Wie accountable bleibt aus deiner Sicht der Mensch, also ich als potenzieller Co-CEO, neben meiner AI als CEO?
Ich glaube, da gibt es tatsächlich nicht die eine Antwort drauf. Jetzt kommt diese ganze Unterschiedlichkeit rein. Es wird Unternehmer und Unternehmerinnen geben, die das sehr weit zulassen, weil sie die Erfahrung, diese Kontrolle gemacht haben, sagen, hey, das in dem Segment, keine Ahnung, mahnen mache ich gar nicht mehr, ich kann dem jetzt zutrauen, nur ab der Summe X oder nur bei Mike, weil den kenne ich gut, da mache ich es dann persönlich, weil er sonst wieder beleidigt, wenn er da merkt, das ist, die ihn falsch anspricht und so weiter. Das ist genau diese Lernpfade. Es ist nicht, für mich nicht Schaltern umlegen, sondern klein starten mit so einem Mandat und dann anfangen hoch zu tunen sozusagen. Und da muss jeder seinen eigenen Weg finden, weil, wie du richtig sagst, ganz wichtig, du kannst keine Verantwortung abgeben. Aber du kannst dadurch entscheiden, wie viel du wegdelegierst. Ist exakt gleich, wie ihr es mit Mitarbeiter, Mitarbeiterin macht. Was passiert in der Realität? Man gibt was rein, bespricht es, dort natürlich auch ganz stark, wollt ihr das auch annehmen? Okay, macht ihr und irgendwann guckst du, was ist denn daraus geworden? Was passiert bei fast allen Unternehmen, wenn es dann irgendwie doch nicht so ganz geil ist, dann wird es auch gar nicht mehr so agil, dann fangen nämlich die Manager an, und ich verstehe das auch, jetzt muss ich Kontrolle machen, weil ich werde immer enger. Und die Vorgaben werden auch enger. Und jetzt drehen wir das um, reverse, ich würde genauso starten, startet so eng wie möglich und geht langsam auf, damit ihr merkt, macht die das, wie ich das erwarte. Tut die den Sascha siezen bei der Mahnung und den Mike duzen. Also versteht sie, die muss ja wahnsinnig viel verstehen, wahnsinnig viel Kontextwissen aufbauen. Und das muss ich beobachten. Das heißt, und vielleicht lasse ich beim Mahnen dann eben mal Freeflow, ich nehme so das Beispiel, aber in der Unternehmensstrategie bin ich viel breiter. Da will ich auch gar nicht die perfekte Antwort. Ich will Impulse vielleicht kriegen, basierend auf Daten, wo ich weiß, die sind sicher. Dafür stehen wir gerade. Da muss ich keine Sorgen machen, dass die sicher sind im Sinne von, sind sicher, dass sie richtig berechnet sind, wenn es sich um Financial Data hat. Und es sind auch sicher im Handling. Man muss sich keine Sorgen haben. Hau ich da irgendwas in irgendeinen ChatGPT rein, weiß gar nicht, was damit passiert. Das ist ja, was wir absegnen müssen. Aber du wirst damit dann anders umgehen, weil da vielleicht was Dialogisches ersuchst. Vielleicht gibst du auch anders ein. Und dann wird es wahrscheinlich welche geben, die wir gar nicht so sichtbar haben, wo hinten dran von uns aus quasi wie fertige Mandate sind, die du auch gar nicht mal so wahrnimmst. Weil du eigentlich nur das Ziel mitgibst und den Rest die take care for sozusagen. Also ich glaube, das wird ganz, ganz unterschiedlich sein. Ich appelliere nur, bitte startet jetzt. Ich sag's in jedem Vortrag, weil wenn du jetzt nicht startest, das gilt für uns als Lexware genau gleich. Auch wir müssen in so Mandaten denken. Also das, was wir unseren Kunden sagen, will ich auch in der On-Doc von dir haben. Im Umgang mit der KI. Und auch im Umgang des ganzen Denkens, weil ich glaube, wenn man jetzt mit diesem gemeinsamen Starten, wenn man da zu spät startet, ist man irgendwann weg. Meine Überzeugung ist, ich nehme als Spiel, weil mir beim Bike weiß ich, der hat mal mit mir geflippert, der weiß, dass ich ein brutal starker Flipper bin.
Ich würde gerne was anderes behaupten. Ja. Ich auch da ein kurzer Einwand, ja. Also lass uns mal flippern und dann in so einem Nebensatz, ja, ich war Europameister 96. Ja, also war schon ein bisschen, wie soll ich sagen, unfair. Aber wenn du darüber sprichst, Christian, starten. Also es ist so, ich weiß, du bist ja jetzt nicht so der Buzzword-Bingo-König, aber das hört sich natürlich jetzt erstmal schön an, wir müssen alle starten. Sascha und ich machen das ja auch, ja. Wie heißt es so schön? Machen ist wie wollen, nur krasser, bla bla bla. Was heißt denn starten? Also das ist ja für viele, also wenn du an die Menschen denkst, das ist am Anfang ja gesagt, die Solo-Selbstständigen, die Kleinstbetriebe. Was heißt starten? Weil gerade bei dem Thema, wir sind richtigerweise early on. Jeden Tag kommt irgendwie ein neues Modell. Jeden Tag kommt irgendwie eine neue Software, die auch ehrlicherweise außer uns in der Bubble oder Tech-Menschen irgendwie auch keiner so richtig versteht. Was heißt denn starten?
Also mir ist ganz wichtig, es heißt auf keinen Fall, sich an jedes KI-Tool anzugucken. Oder ob jetzt das Fable 5 besser ist wie Opus 4.9 oder ob das neue ChatGPT 3.6 Fast leider noch nicht in der Pro-Version im Deep, bla bla. Diesen Unterschied, das ist ja alles Bullshit-Bingo pur. da kann man jeden Tag dann die entsprechenden Portale aufmachen. Darum geht's ja gar nicht. Sondern deswegen meine ich ja, deswegen haben wir auch so eine ganze Website, die nennen wir jetzt, die dort Leadership sein soll, wo wir genau Beispiel bringen. Da sind ja x Beispielmandate schon mal drin. Die kann man jetzt mal copy-pasten, aber natürlich muss man die auf seine Belange anpassen. Also ganz konkrete, fertige Dinge sind mal da. Da ist der Entry Point nicht relativ einfach. Ist trotzdem für die Fans nicht, ist trotzdem, ich sage ja immer, Lexware einfach machen, aber es ist nicht einfach zu machen. Das ist uns vollkommen bewusst. Aber deswegen haben wir genau das getan, eine Geschichte auch erzählt, von dem Kim, bis in die Zukunft geguckt und so weiter. Wie könnten das aussehen, weil wir uns damit beschäftigen wollen, das auch bildlich rüberbringen, damit wir es besser greifen kann. Und dann auch fertige Mandate, teilweise von Kunden, teilweise synthetisch, um damit mal loszulegen. Da muss man sich seine eigenen Informationen und Daten einfügen. Mit denen kann man zum Beispiel sehr leicht mal starten. Und jetzt kommt das Nächste. Wir neigen halt dazu, immer gleich ein Wunder zu erwarten. Ihr erinnert euch, als ChatGPT-5 da rauskam und also alles schlimm, ist doch nicht gekommen, weil wir haben ja gedacht, ich kann das Ding jetzt irgendwie ein Roboter und dann kommt einer, bringt mir einen Kaffee. Also wir wollen enttäuscht werden immer als Mensch. Das ist ganz schlimm. Mit starten meine ich genau, bewusst sich erstmal Gedanken machen, was ist denn das Ziel? Also ich bin jetzt hier die 5 Bausteine nicht gleich, aber darum geht's mir viel mehr. Nicht, was ist das richtige Tool? Es wird toolagnostisch sein. Also wir bei Lexware glauben ganz fest, so stellen wir auch unsere Software auf. Es ist jetzt nicht, also wir nutzen jetzt Bedrock von AWS oder sowas und welches KI-Dings wir da drunter klemmen. Da werden wir immer das Passendste nehmen, was zu dem Thema gerade passt. Ich glaube nicht an die AGIs, aber we don't know, vielleicht kommt es ja doch. Aber da muss ich mich als Kleinunternehmen nicht drum kümmern. Das ist ja der Wahnsinn. Ich will ja auch keine 10 Abos und Vergleich dann. Und dann, was du als Folge Beispiel gemacht hast, Mike, wahrscheinlich haben wir alle drei das schon getan, weil wir so Psycho sind. Dann habe ich den Arzt gefragt, den Claude-Arzt, den Claude Code, und habe gesagt, na, jetzt frage ich doch mal den Herrn Gemini, was der dazu sagt. Und vielleicht hat der OpenAI-Vogel noch eine ganz andere Meinung dazu. So, und jetzt nix. Und ich glaube, das ist das mit diesem Starten. Deswegen versuchen wir wirklich, in deren Sprache, in deren Branche, das sind Branchenmandate, das sind allgemeine Mandate, dass man was hat zum Loslegen. Wichtig, man muss sich's an sich anpassen. Jeder von den 4 Millionen ist individuell. Es gibt ganz wenige Streamlined. Streamlined ist das, was wir heute schon machen, Buchhaltung. Der SKR unterscheidet nicht, ob ich ein Bäcker bin, Florist oder sonst was. Der unterscheidet vielleicht, wenn ich einen Verein bin, dann gibt's einen anderen Steuerkreis, den die Daten reingedrückt hat oder sonst was. Aber es ist ganz wichtig, wir müssen anfangen, über eine andere Unternehmensführung nachzudenken. Das meine ich mit starten. Weil ich es plötzlich kann, weil ich mich plötzlich über Themen kümmern kann, wo ich es vorher nicht konnte. Und da versuchen wir genau Helping Hand zu sein, weil die Frage ist ja berechtigt. Und ich warne halt davor, dass man gleich in die erste Enttäuschung läuft. Das kann jetzt ja doch gar nicht. Da haben wir gar nicht alle fertigen Texte, sind noch gar nicht alle gemahnt. Aber sich da mal hinzusetzen, die ersten Dinge auszuprobieren und sich dann langsam hochzuleveln. Das halte ich für elementar. Empfehle ich auch jedem, wie uns auch als Lexware, wir könnten ja jetzt warten wir mal ein bisschen, bis jetzt alles abgehangen ist, tödlich. Ihr wisst doch sehr, wie lange geht's denn, bis eine Organisation sich gewandelt hat. Meistens hast du immer den Effekt, den wir auch alle kennen, von 10.000 Vorträgen, Quelle.
Bandnamen fällt sehr schnell. Das ist, ja, also wir sind ja recht flott immer.
Ja, aber ihr seid auch immer ihre Versicherung steht ja immer ganz vorne an der weißen Welle.
Ganz vorne mit dabei.
Dann, wir sind die Innovatoren. Also ich glaube, was total interessant ist auch da, ne, ist, ohne irgendwie da groß Werbung zu machen, aber ich finde diese Website, dieses Lena-Prinzip wirklich geil aufgebaut, Christian. Also wenn ich mir halt so ein bisschen reinklicke, ihr macht es so erklärbar und habt es so klein geschnitten quasi, weil ich mich halt auch gefragt habe, wie fange ich es denn an? Also das, was Mike gerade auch beschreibt, ja. Ich habe total Schiss, wenn ich einen, keine Ahnung, Friseursalon, Yoga-Studio, keine Ahnung, Zahnarztpraxis, Optiker, also ne, you name it. Das ist genau dieser Mittelstand, der uns unser täglich Leben quasi und Routinen erleichtert, aber der halt irgendwie auch quasi das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bildet. Aber wie fange ich denn da an? Weil ich habe ja so viele kleine Aufgaben und Co. Und mein Problem ist ja auch, so, ich bin, keine Ahnung, Friseursalon Sibylle und habe sowieso schon so ein Vertrauensproblem, weil ich in der Erfahrung gemacht habe, auch die ganzen Menschen, ja, denen ich mich die letzten 30 Jahre auseinandergesetzt habe, entweder wollen die klauen, die sind unzuverlässig, die melden sich krank, die machen den Job scheiße, nicht in der Perfektion, wie ich ihn gerne machen würde. Warum soll eine KI das jetzt besser machen und warum soll ich der sogar jetzt Zugriff geben, obwohl ich die ganze Zeit irgendwie in, keine Ahnung, im Freiburger Kurier, wenn es den gibt, lese, da ist jetzt wieder OpenAI-Modell ausgebrochen und nicht, dass die da meine Daten irgendwie nimmt. Aber dann lese ich so zum Beispiel, eine Friseursalon habe ich gerade vor mir, Terminmanagement könnte irgendwie bis zu 5 Stunden die Woche quasi ein Zeitersparnis sein. Und dann habt ihr hier einmal das aufgebaut in so einem 10-Schritt-Plan,
wie das funktioniert, ne? Wo es bei mir hakt, wo irgendwie die Lena oder die AI, wie auch immer ich sie nenne, dann halt irgendwie übernehmen könnte. Und ich glaube, das macht es anfassbar für Menschen, die halt nicht so wie wir sich jeden Scheiß quasi durchlesen und alles sofort ausprobieren, weil wir halt ach so neugierig sind und fairerweise auch da ganz offen, ne? Luxusproblem. Wir haben die Zeit, wir nutzen, wir machen das und wir müssen ja halt nicht.
Also, ist ja Teil unserer Jobs ja auch, ne? Ist ja Teil, das ist ja, aber das ist auch Teil unserer Liebe.
Friseursalon halt nicht machen. Dafür hat die keine Zeit, dafür hat die Mittel nicht und die hat
noch. Sie will es auch nicht, deswegen vergessen, interessiert die auch nicht. Die guckt sich vielleicht an, welche Schere hat, also was ist das Tool, was ich für meine Handwerksarbeit brauche. Unser Tool ist halt das AI-Zeugs, deswegen lieben wir das ja auch und haben vielleicht ein anderes Suchtproblem oder streicheln unsere Telefone den ganzen Tag. Also das ist halt, da muss man echt unterscheiden. Und ich, genau was du sagst, wir versuchen, das Tool-agnostisch zu machen. Da steht schon irgendwas auf der Seite, das spielt auch keine Rolle, auch selten fällt der Begriff KI eigentlich, weil darum geht's nicht. Und die 10 Baustellen angesprochen haben, das ist die große Nummer dran, aber haben wir auch gemerkt, das ist halt viel. Das kann auch abschrecken. Deswegen haben wir die 5 Mindestbausteine, die es braucht, aber schon davor sich zu überlegen, was will ich denn, welche Rolle soll die denn einnehmen? Weil es gibt ja nicht die eine Lena, sondern die Lena kann ja N Rollen und 100 Mitarbeiter groß sein, sozusagen. Aber, und das haben wir auch gelernt, das klingt jetzt hart, aber man will ja auch am liebsten für die Themen, die man eh nicht machen will, irgendjemand es geben, der soll sich kümmern. Wen der da noch einstellt, ausstellt, dazu holt oder nicht, willst du dich nicht drum kümmern. Du willst dich mit 10 Agenten sprechen, weil dann hast du ja wieder nichts gewonnen. Du willst.
Ja, trotzdem habe ich ja die Angst, dass dieses Ding rogue geht. Ja, so. Und ob das jetzt bei Sybille irgendwie nur die Terminierung ist oder beim Optiker der Recall.
In kleinen Schaden. Nicht gleich die ganze Terminplanung reingeben, sondern mit einem mal ausprobieren. Vielleicht mal 2 aus und so weiter. Das meine ich ja, klein starten aus 2 Gründen. Erstens, du musst es kontrollieren und mach unbedingt Eskalation rein. Also ab wann sieht es nicht mehr tot? Ganz wichtig. Also die letzten 2 Baustellen sind klar, hatte ich für elementar. Und dann sieht man ja, das ist doch, also wie gesagt, ist genau gleich, wenn ihr Mitarbeiter habt, genau gleich. Beim Senior, du bist halt gleich mehr, weil du von, und wenn jetzt mal jemanden hast, wo du ganz frisch startest, dann erklärst du dir auch mehr, was du eigentlich da haben willst und. Und dann gehst du langsam vorwärts. Ich sehe da nicht so einen Unterschied. Nicht, dass jetzt jemand denkt, der Steiger dreht völlig durch und denkt, die KI ist wie ein Mensch, so gucke ich nicht. Aber von dem Verhalten, von wenn ich was delegiere oder in dem Fall mandatiere und damit ja in dem Mandat ist ja eine Delegation an diese KI, dann ist ja genau dieses langsam vorwärtsgehen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Und der zweite ist, ich bin ja nicht gleich wieder enttäuscht, weil ich so eine Erwartungshaltung habe an das Ding. Das begegnet mir auch oft. Natürlich ist es heute noch nicht ready. Natürlich arbeiten wir hier bei Lex mit Hochdruck, mandatierfähig zu sein innerhalb unserer Software, in den ganzen Rahmen und so weiter. Und natürlich habe ich immer noch die Eigenverantwortung, wenn ich jetzt so ein Mandat nehme und in mein eigenes ChatGPT gebe, dann darf ich ja halt keine personenbezogenen Daten reingeben. Das sind halt die Themen, die sind da, das ist auch angesprochen. Die können wir ja nicht wegabstrahieren. Aber ganz ehrlich, das kann ich schon heute nicht, wenn einer uns mit der API anbindet in irgendwas oder später mit MCPs. Das ist eine eigene Entscheidung. Wir sind ja nicht die Lehrer und sagen, bevormunden, mach das oder das. Aber dieses Kleinstarten ist so wichtig, weil dann lerne ich und ich werde nicht gleich enttäuscht. Weil man wird enttäuscht. Es wird logischerweise nicht gleich klappen.
Wir sprechen bei uns immer wieder und du hast es so ein bisschen implizit ja anklingen lassen. Ihr seid kanalagnostisch. Das Modell, was unten drunter liegt, wird quasi, wie es halt passt, wie es gerade zum Use Case oder vielleicht auch zur Entwicklung gerade passt. Aber in dem Kontext muss man natürlich auch so ein Stück weit über Abhängigkeiten sprechen. Und wenn wir uns mal den Standort Deutschland anschauen, oder wir müssen gar nicht Deutschland, wir können auch einfach Europa nehmen. Im Vorgespräch hast du in einem Nebensatz Mistral gesagt. Da hört's ja dann auch schon auf. Das war es ja dann, was wir so haben in Europa. Wie schätzt du das denn ein, auch aus einer Lexware-Sicht? Nicht nur Lexware, auch wir im Bankenumfeld stehen ja immer wieder vor der Herausforderung, machen wir jetzt irgendwas on-premise, also eigenes Rechenzentrum irgendwo hinstellen und irgendwie ein Open-Source-Ding, die lustigerweise ja auch von denen dann kommen. Also das ist ja auch irgendwie absurd. Das ist ja nicht so, dass jetzt LLama ist auch Meta, also ist man ja auch abhängig. Wie guckst du denn auf die so ein bisschen globale Entwicklung, dass wir nicht so weit sind wie in den USA oder in China? Das ist eine Binsenweisheit. Aber müssen wir das überhaupt sein? Oder sollten wir?
Oder können wir es überhaupt noch? Also du hast jetzt gerade die AI und LLM angesprochen. Ich meine, ehrlicherweise, ich glaube, also die AWS, also die Amazon Web Service, die kenne ich seit 2008. Da hatten die drei Elastic Clouds, also virtuelle Rechner in SML und S3 für Simple Storage, also für Speicher. Das waren die Services. Heute reden wir davon, ich kann sie gar nicht zählen, Services. Und man braucht schon einen Berater, der ihm hilft, die richtigen Services für das richtige Ziel festzulegen. Also das Mandat allein reicht nicht, brauchst du noch eine Hilfskraft dazu, die mir das erklärt. Und. Aber da brauche ich nicht hinaus. Seit da ging das los. Wir haben hier, und ich will sie, wir haben halt verpasst, Compute Power aufzubauen. Das ist das große Thema in meinen Augen. Wenn ich nicht die Rechenpower habe, dann bringt mir ein LM ja auch nichts. Ich kann ja auch sagen, ich nehme jetzt irgendeinen DeepSeek oder einen, hier Stable Diffusion, hat ein Freiburger mitentwickelt, Black Forest Labs, die kennt man jetzt von den ganzen Bildgeneratoren. Also da kommen die ja her. Ich glaube, das sind die zwei größten Bild-AI, nennen wir es mal Plattformen, die es gerade im Open-Source-Bereich gibt. Ja, die kann ich auch lokal laufen lassen, aber dann habe ich logischerweise nicht diese Power. Also wenn man über die Power, die man braucht, hilft mir ein LLM ja auch nichts. Selbst wenn Mistral auch nur ansatzweise so gut wäre, wie das, was wir draußen sehen, wo läuft's denn dann drauf? Das heißt, du bist ja immer wieder dort zurück. Und ich glaube, das ist eine Akzeptanz dessen, dass das schon mal ein riesen Thema ist. Keine Ahnung, ich komme nicht aus dieser Welt von Data Centers, ob das überhaupt in irgendeiner Art in der heutigen Zeit, weil ich es auch einholbar, weil man über KI jetzt irgendwelche Superchips baut, man nur ganz wenige braucht und kann dann plötzlich trotzdem wieder Data Centers bauen. Oder man kann wieder China Konkurrenz machen, weil man plötzlich Roboter laufen lassen kann, die Intelligenz sind, die sind günstiger als halt die Arbeitskräfte, die wir eh nicht haben hier und können wieder konkurrieren mit China. I don't know. Also man kann ja anfangen, anders nachzudenken, aber wir haben schon ein Thema in Europa, dass wir jetzt gerade so aufwachen. Ich war erschrocken, als das mit dem Fable 5, das wird jetzt abgestellt, ganz LinkedIn zu. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das jetzt für ein Weckruf? Leute, das ist ja wie wenn ich hocke irgendwo am Bahnhof, vor 20 Jahren ist der letzte Zug vorbeigefahren und dann bin ich ganz erschrocken plötzlich. Also das Thema ist aus meiner Sicht, ich wüsste nicht, wer da gerade ist, mehr oder weniger durch. Aber, und jetzt kommen wir die Chancenseite, wir müssen jetzt halt, aber wir müssen es halt auch tun, diese KI-Chance nutzen, damit leben, dass die Großen von denen können. Aber wie können wir es für uns nutzbar machen, um vielleicht was Neues zu bauen? Wenn wir uns dann wieder aber stärker mit Regulatorik, Gestaltung und beschäftigen, bevor wir überhaupt über die Gestaltung nachdenken, und ich bin so ein bisschen polemisch, das finde ich dann ganz, ganz gefährlich. Weil da draußen, und das kann man jetzt gut schlecht finden, ich beschreibe ja nur, wie ich die Faktenlage sehe, nicht, was ich selber drüber denke, läuft nicht das ethische Race, wie wollen wir da umgehen, sondern es läuft das harte Race, the winner takes it all Race. So oft sagen wir locker, wir müssen mal ein bisschen wie Silicon Valley. Dann denke ich, wir müssen mal genau euch zuhören, was da gesprochen wird. Wenn Silicon Valley heißt, the winner takes it all, und zwar wortwörtlich. Da ist keine Nummer zwei.
Ja, oder Moral.
Und overall und global. Das ist die Denke. Und wenn die meinen, wir machen das Kosten runter und so weiter, liest es immer schön, die meinen damit in Zweifel auch, wenn die Demokratie stört, in meinem da Ziel erreichen, dann werde ich die wegmachen. Und da muss klar, was, das machen die? Die haben ja nie was anderes gesagt. Wir müssen aber uns da auch klar machen, das ist das, wo gerade läuft. Da läuft ein Race und nicht, ob das, das ist schwierig. Ich will mich gar nicht da positionieren, weil ich selber sauschwere Frage finde, wie geht man es damit um? Aber Fakt ist, das ist, was wir gerade sehen. Und wenn wir dann sagen, wir jetzt hier nicht, und dann freuen wir uns, jetzt Google hat eine Strafe in Europa, weil irgendwas drin oder nicht. Also da glaube ich, muss Europa auch, ja, wir sind größer, so rein theoretisch, aber wir haben halt das komplette IT-Zeitalter verpennt. Das haben wir nicht in dem, wo wir groß geworden sind. Maschinenbau, Ingenieurskunst, all die Themen. Witzigerweise auch der Computer, das ist ja alles hier erfunden, ganz viele Algorithmen, die gerade genutzt werden. Und da sehe ich auch riesen Chancen wieder drin, wenn wir jetzt die KI nutzbar machen, vielleicht wieder die besseren Algorithmen haben. Hier, ich habe es gerade zitiert, Robin Rombach und so, der hat ja mit Black Forest Labs und seinen Kompagnons es schafft, mit 92 Leuten den Großen wirklich auf den Sender zu gehen. Das ist ja schon fantastisch.
Das ist mega.
Von dem Bildgedanken her, was die dort bauen. Ne? Aber ohne Compute Power, wie willst du das Ding skalieren? Dann bringt es dir halt auch nichts. Oder es ist halt irgendwann so optimiert, weil der Rhythmus so geil ist, dass auf jedem kleinen Handy, was vielleicht Apple mal macht und Co., dann wirklich autark wird. Aber da müssen wir ran. Wir brauchen jetzt aber nicht jammern, dass wir jetzt gerade in der Vollabhängigkeit sehen. Also das Aufwachen, das finde ich auch inakzeptabel, weil das ist schon lange da. Wir müssen jetzt überlegen, wie können wir das Zeugs nutzen, um in eine neue Welt der Chancen wiederzukommen. Aber jetzt zum
Motten. Gleichzeitig.
Jetzt verstehen.
Gleichzeitig. Ich glaube, ich bin ein bisschen abgehakt. Müssen wir gleichzeitig mehr. Also im Prinzip
das, was ihr ja bei Lexware auch macht, ihr habt das InnoLab, ihr probiert unglaublich viel aus. Müssen wir generell in der Branche mehr ausprobieren, als wie in der Vergangenheit abwarten, was da kommt? Also wenn ich mir so die deutsche Kreditwirtschaft, und das gilt für Zahlungsverkehr genauso wie für Banking oder zumindest in Teilen, so anschaue, war es ganz oft so, es gab eine neue Technologie, es gab eine neue Entwicklung und dann hat man erstmal so gesund abgewartet, so Sachen weggeatmet, weil man natürlich auch keinen Bock hatte, irgendwie Geld in den Sand zu setzen. Ist auch alles irgendwie ein Stück weit nachvollziehbar. Aber haben wir den Luxus noch abzuwarten?
Ich glaube nicht, weil das
oder
Beispiel.
Müssen wir Geld in den Sand setzen? Ja,
wir müssen, weil ich habe es gebracht in den 80ern, DOS-Win, also nur in der Softwarewelt. So, da fühle ich mich wohl, da kann ich auch was zu sagen. Aber das waren lineare Prozesse. Wir hatten es vorher gesagt, die 2010er war dann GAFA, aber Microsoft kam ja zurück. In der Netzwelt, wer das noch weiß, war mal Netscape, war mal das Tor zur Welt, war das neue Betriebssystem, dieses Internet. Das konnten die Linux Explorer sich wieder grappen, weil es lineare, ich konnte mit Geld und genügend und noch abwarten und so weiter mir das wieder erarbeiten. Momentan, ob es dann so kommt, ich wäre nur sehr vorsichtig mit abwarten, ist es halt exponentieller. Es ist eine andere Bewegung, wenn man es durchgeht, rasiert es halt durch. So ist zumindest der Eindruck. Jetzt können wir von Haus aus als Mensch mit Exponentialen ja eh nicht gut umgehen. Ne? Das können wir nicht im Kopf. Immer dasselbe Beispiel, da hasst mich manchmal Leute, aber es ist ja, es ist die Lösung weiß. Kennt ihr das mit dem Blatt Papier, wie oft muss ich es falten, dass es so dick ist, dass es bis zum Mond reicht? Kennt ihr? 42, aber selbst wenn man es kennt, es geht doch nicht da rein. Das kriegen wir doch nicht gebacken. Und wenn solche Geschwindigkeiten laufen, die unterschätzen wir dann total und denken es eben genau, jetzt warten mal, es war schon eine Linearenwelt mit Catch the Next Wave, Geoffrey Moore, ich hab's ehrlich, weil da brauche ich schon viel Munition und ich muss irgendwann meine ganze Company auf irgendwas neu wetten. Microsoft hat es getan, da wurde halt das komplette Sales-Team geändert auf rein Cloud-Consumption. Das heißt, die ganze Company wird auf ein neues Modell gewählt. Ist gut gegangen, hätte auch anders gehen können, aber Wahnsinnsleistung, aber du musst doch eine Company sein, die das kann. Also Microsoft ist mein Paradebeispiel dort, weil die es halt schon zweimal gemacht haben. Obwohl die in ihrem Kernbusiness wirklich rausgeschossen wurden. Kein Betriebssystem für Mobile, kein Betriebssystem für Voice, kein Betriebssystem für Browser. Wahnsinn. Eine Microsoft, die 90% des Marktes der Betriebssysteme in den 90ern, 2000ern nicht beherrscht haben. Und jetzt kommen wir in diese Welt rein, wo ich sage, das ist sehr schnell. Wir sehen auch diese, da haben wir auch, gucken wir auf, wir nennen es immer die Single-Person-Companies. Und ich glaube, Sam Altman hat es vor 2, 3 Jahren schon sehr, sehr, finde ich, sehr schlau gesagt. Ich habe nur, leider Gottes, deswegen ist halt er der, wo er ist und ich nicht dort, wo ich bin. Erst später gleich richtig verstanden, was er meint. Wir werden jetzt bald das erste Single-Person-Unicorn sehen. Da steckt ja genau das drin. Plötzlich kann eine Einzelperson was machen, wo vorher ganze Teams notwendig waren. Und das ist ja genau so ein Thema, wenn das kommt. Und das ist ja nicht nur schlimm, weil wir zum Beispiel denken, ich würde eher eine höhere Pace haben. Ich sage das ganz offen. Die Ideen habe ich. Ich könnte das Team, glaube ich, das wissen die auch, Dinge noch mehr ausprobieren, noch schneller Dinge, noch schneller nach vorne zu kommen, um noch besser die Kundenbedürfnisse zu lösen. Das ist nicht das Thema. Also die Backlog ist voll. Wenn wir das jetzt mal N machen könnten, das habe ich gar nicht so Sorgen dafür. Aber wenn wir jetzt sehen werden, dass da so Single-Dinger kommen, die auch breiter werden, noch sind es die kleinen süßen Apps, also süß, die sind ja sau gut zum Teil auch. Ein bisschen größer auch schon, die können recht viel. Ich meine, es hat ja selber welche. Mike, du tust viel mit Vibe-Coding und so. Aber wenn das dann sind wir genau in so einer Welt. Und das ist aber eine Chance. Wir reden immer davon, Fachkräftemangel. Wir reden davon, jetzt gehen die ganzen Boomer in Rente. Bald haben wir nur noch einen Arbeitenden auf einen Rentner. Bla, bla, bla. Da denke ich, ja Leute, wer soll es denn retten? Sind wir doch froh, dass die KI... Also ich habe keine Idee. Wenn man es gerne sagt, mir eins. Wer soll es denn retten, wenn nicht diese KI und welche Roboter oder sonst was? Wer denn? Ich habe da keine, also das ist doch die Chance, die wir haben. Und schon immer mehr in einem Wissensland kann es doch fast nur Technologie sein. Und in den 70ern hat wahrscheinlich erstmal Software belächelt und dann irgendwann war es Software eats the world. Und jetzt ist es halt ja immer noch Software, fairerweise. Aber das ist doch genau das, was man sieht. Und ich sehe da wahnsinnig viel Chance. Wir müssen halt gehen und nicht überall nur Mauern bauen. Das heißt nicht blind. Wir leben ja von Regulatoren. Wir gucken da auch sehr behutsam drauf. Das heißt ja nicht, aber es ist immer die Frage, frage ich mich halt, wie kann ich es nutzen? Was kann ich damit tun? Oder frage ich mich immer gleich nur, und es ist immer nur, es ist nicht ein Entweder-Oder, welches Risiko hat es denn? Und ich habe immer das Gefühl, wir neigen brutal mittlerweile in so eine, ich gucke nur aufs Risiko und was kann schiefgehen und wer nimmt die Verantwortung, bloß ich nicht. Das stört mich richtig hart in der Gesellschaft, weil es ist Anti-Unternehmertum. Jeder Unternehmer da draußen, jede Unternehmerin geht tagtäglich raus und trifft Entscheidungen, die sind Risiko, weil das ist, das macht Unternehmertum aus. Du kannst es vielleicht abmildern, aber gehst es immer.
Ja, ich meine, das ist ja auch das, worüber wir hier sehr oft sprechen. Was passiert da draußen in Brüssel, in Berlin, Risikoaversität und Co., ne? Und wenn wir uns alleine anschauen, wie AI gesehen wird, ja, das ist ja oft immer so dieser Narrativ der Technologie, ne? Europa diskutiert AI immer so ein bisschen wie so eine Digitalisierungsinitiative, ne? Also,
ja.
Ich glaube, wir drei sagen ganz klar, AI wird zum Betriebssystem der Wirtschaft, der Gesellschaft, von allem. Ja? Und ich glaube, wer das Betriebssystem kontrolliert, kontrolliert langfristig auch die Produktivität, die Innovation, Kapitalströme und am Ende auch geopolitische Macht. Aber ich glaube, unser Problem ist gar nicht die Technologie in Europa. Ne? Wir haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir haben ein krasses Rückgrat. Wir haben eine hervorragende Forschung. Wir haben immer noch gute vorhandene und also wirklich gute Industrie. Wir haben auch Kapital und wir haben auch Talente. Aber wir haben keinen Mut, wir haben keine Geschwindigkeit. Wir optimieren unsere Regulierung, während irgendwie China, Indien und die USA in die Skalierung gehen. Und wie du sagst, wir diskutieren nur anhand von Risiken. Bei jedem neuen Modell, bei jedem neuen Player, der kommt, ist die erste Diskussion, auch in der medialen Berichterstattung, das Risiko. In den USA diskutierst du Marktanteile, Value, Product. Und ich glaube, das eigentliche Defizit bei uns ist einfach diese Execution. Und da hoffe ich zum Beispiel auf Mittelstand, auch natürlich aus alter Verbundenheit auf Startups, auf Fintechs, auf Co. Aber das ist halt nur a fraction von all dem. Und ich glaube, also Silicon Valley und Co., warum gewinnen die? Die gewinnen durch Mut und die gewinnen durch Geschwindigkeit. Und ich glaube, wenn wir müssen in Europa unsere Stärken erkennen und diese konsequent nutzen. Die Frage ist, können wir drei daran was ändern? Ich glaube aber schon, wenn wir wir müssen nicht das nächste OpenAI bauen. Wir müssen AI quasi dort dominieren, wo Europa bereits Weltklasse ist und das dadurch quasi in die Industrie bringen.
Und ich glaube, wir können helfen. Wir können nicht global galaktisch nein, makroökologisch nein. Mhm. Zum Beispiel beim Thema Bürokratie. 42% Mods am meisten über Bürokratie, verstehe ich auch. Aber da sind wir dran, noch nicht gut genug. Wir wollen es ja wegautomatisieren, das wird wegfallen. Staat macht es typischerweise, das ist jetzt nicht lästern, der macht es halt komplizierter, weil er baut selten was ab. Aber mittels Technologie kann ich ja immer höher werden, dass der Kunde, unsere Kunden, also die Kleinen sind, das gar nicht mehr spüren und sich immer mehr Zeit haben, sich wieder auf das Wesentliche, auf ihr Unternehmertum. Also da haben wir einen Beitrag. Und der andere, da haben wir auch einen Beitrag. Ja, halt in unserem kleinen Umfeld, so arg wir halt gehört werden, nämlich genau wieder das zu embracen, sagen, hey, das ist doch geil. Selbstständigkeit ist was Tolles, Unternehmertum ist was Tolles, ob jetzt selbstständig oder auch in einem Unternehmen oder auch als Angestellter, allein diese Denkweise zu haben und da wieder hinzukommen, Verantwortung zu sagen, das ist was Tolles und nicht Verantwortungsvermeidung, weil das ist ja genau das, wenn ich immer nur über Risiko spreche, dann schaffe ich eine Kultur, das ist doch logisch, Struktur schafft Kultur, dann werden die Menschen, dann nehmen keine Verantwortung mehr, dann haben wir die Eltern, das sind dann die Lehrer schuld, wenn die Kinder scheiße sind, alle sind schuld, nur man selber nicht. Aber das ist das so ein bisschen, da müssen wir raus. Da haben wir, glaube ich, schon einen hohen Einfluss. Einerseits können wir über unsere Möglichkeit in unseren Produkten gewisse Abhilfe schaffen. Und zum anderen können wir dem, wie wir darüber sprechen, auch Abhilfe schaffen. Ich versuche es auch eben jetzt nicht genau da reinzugehen, alles ist schlimm, sondern wir sagen, hey, wir müssen hier nach vorne. Wie machen wir es denn? Ich kann immer über Constraints motzen oder sie akzeptieren, sagen jetzt, was kann ich da drin tun? Und das ist, glaube ich, super wichtig. Und ich falle manchmal auch rein, dann motze ich zu arg drüber, wenn es dann so aufregt. Also scheiße, das kann ich ja nicht ändern. Aber ich kann mir überlegen, was kann ich innerhalb des Rahmens wieder Geiles machen? Und wenn wir diese Denkhaltung alle wieder kommen, oder ein Teil, dann glaube ich, kommen wir auch wieder in so ein bisschen etwas, da will ich auch gar nicht Mut nennen, dann kommen wir wieder in diese Verantwortungswelt und ich mache, dass man es macht. Aber wenn man sich so zurücklehnt und sagt, das ist schlimm und dann auch immer unter den Mäntelchen, der ist ja nicht sicher oder lieber mal kein Risiko, das sind ja alles so Mechanismen und dann schaffen wir echt diese ganz schräge Kultur. Das sind so diese großen Corporate Services mit großen Organisationsformen, die dann irgendwann, die sind halt per se auf Risikovermeidung. Ist ja auch ihr Job. Aber wenn die durch zu stark werden, wird's schwierig.
Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, nicht nur ein bisschen. Und ich glaube, wir könnten noch eine Stunde dranhängen. Wir haben jetzt gerade erfolgreich die Stunde geknackt. Und ich glaube, selbst wenn wir alle Äms und Hms von mir und Sascha rausschneiden. Lala. Also meistens sparen wir dann meistens so 20, 30 Minuten. Aber in dem Fall haben wir gar nicht so viel erzählt. Ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal so ein bisschen auf ein Thema eingehen, wo wir so ein bisschen Abbinder machen, weil du hast es am Anfang gesagt und ich finde, ehrlicherweise, für mich das noch das viel Wichtigere, warum beispielsweise Unternehmen, insbesondere in den USA, sehr erfolgreich sind. Das hat natürlich auf der einen Seite, ihr habt es gerade gesagt, mit Mut zu tun, mit einfach mal machen. Aber ich sehe nach wie vor, selbst bei den großen Tech-Playern, diese 1000-prozentige Fokussierung auf den Kunden. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr drauf guckt, dass wir nach wie vor immer noch glauben zu wissen, was für unsere Kundinnen und Kunden am besten ist. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, dass du ganz viel mit eben deiner Zielgruppe, sage ich mal, mit deinen Homies sozusagen sprichst. Und ich glaube, das ist ja auch nicht immer schön, was man da hört, weil man hat ja auch so eine innere Weisheit nach dem Motto, man weiß, wie man es machen muss. Und dann kommt dann der Florist oder die Floristin und sagt, nee, das finde ich doof.
Ja.
Aber geht es am Ende nicht auch darum, um Kundinnen und Kunden?
Nur, da habe ich am Anfang gesagt, das klingt ja basi, die meisten machen es aber nicht. Es geht nur um die Bedürfnisse der Kunden. Dann erst kommt das Wie. Und ob das dann KI ist, relational, whatever, in der Technik oder in einem Lösungsspektrum oder einem Service oder so, das ist egal. Es geht immer darum, sonst wird es technische Spielerei. Aber dann musst du irgendwie in der NGO oder Fraunhofer, nicht, dass ich denke, aber dann bist du in der Forschung oder sowas. Im Unternehmen muss es darum gehen, die Bedürfnisse der Kunden möglichst zu verstehen und das dann zu übersetzen, wie kann ich jetzt clever Technologie nutzen, um das auf einen höheren Level zu bringen. Das muss immer das Ziel sein. Sonst machst du jetzt Technologie wegen und das haben wahrscheinlich alle drei schon gespielt. Also ich habe das definitiv schon, vielleicht mal bei mir. Technische Spielerei, weil ich da auch, kann mich natürlich auch jesusmäßig da rein verlieren. Und dann finde ich das ganz geil. Und dann genau das sagt dann, das ist halt Kacke. Und dann höre ich dem nicht zu, weil der ist ja doof.
Ja.
Passt ja nicht, wie ich das.
Jeden Tag. Ich hasse diese Unwissenheit der Menschen da draußen.
Die verstehen es ja nicht, genau.
Diese Weisheit. Christian, ich kann nur Danke sagen. Ich weiß nicht, Sascha, wir sind durch. Also ich glaube, so viel Content in einer Stunde haben wir selten.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, vielen Dank. Also ich glaube, ich könnte dann noch beliebig lange weitermachen. Ich bin nebenbei so ein bisschen irgendwie tatsächlich ins Lena-Prinzip hier so ein bisschen reingeballert und habe dann auch schon die Mandate da gesehen.
Bist du da schon am...
Ich gründe jetzt neu, Friseursalon Sascha, und mache alles mit AI hin oder Schnibbeln mache ich noch selber. Ich nehme ganz viel aus unserem Gespräch mit und auch, also dieser eine große Gedanke, um den wir uns jetzt die letzten, weiß nicht, 65 Minuten geredet haben, ne, der eigentliche Wandel beginnt nicht bei besseren Prompts, sondern bei so einer neuen Form der Zusammenarbeit, wie auch
über
dann gerichtet ist, aber ich glaube, wenn AI vom Werkzeug zum verantwortungsvoll mandatierten Partner wird, dann verändert das nicht nur die Software, die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern vor allem die Art und Weise, wie Unternehmen auch geführt werden und wie auch Unternehmer wieder mehr Freiheit für das erlangen, was sie eigentlich wollen. Ja, und genau dieses Lena-Prinzip von euch zeigt genau diesen Perspektivwechsel. Also weg vom Abarbeiten einzelner Aufgaben hin zu Zielen, zu Leitplanken, zu echter Verantwortung. Und gerade auch in unserem Bereich, alles was Finance ist, ist das eine super spannende Entwicklung, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, da zählt Vertrauen, da zählt Nachvollziehbarkeit und Präzision ja irgendwie deutlich nochmal mehr als überall sonst. Von daher vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für diese dann doch, finde ich, sehr inspirierende Diskussion. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, ne, wie immer, abonniert bitte und macht uns gerne ein paar Vorschläge, wen ihr noch als weitere Gäste demnächst hier bei uns sehen möchtet. Christian, tausend Dank, hat wirklich viel Spaß gemacht.
Dank euch ganz arg und danke für die Schlussworte, die würde ich genauso unterschreiben, Sarah, die könnt ihr zusammenfassen, du hast es voll auf den Punkt gebracht in meinem Sinne, also Dankeschön.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.